Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können beginnen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des ersten Zwischenberichts zur Evaluierung des Konsum-Cannabis-Gesetzes. Ich begrüße in der Reihenfolge, wie die Herren hier sitzen, Dr. Jakob Mantay, den Arbeitsgruppenleiter Substanzkonsum und Public Health am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Professor Daniel Kotz, den Arbeitsgruppenleiter Suchtforschung und klinische Epidemiologie an dem Universitätsklinikum Düsseldorf und Professor Dr. Jörg Kinzig, Direktor des Instituts für Kriminologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Mantay, Sie haben zuerst das Wort. Bitte schön.
Vielen lieben Dank und auch danke für die Einladung hier. Die Evaluation des Konsum-Cannabis-Gesetzes, kurz EKOCAN, koordiniere ich. Das ist ein Verbundprojekt von den genannten Institutionen. Als unabhängiges Forschungsprojekt werden wir gefördert vom BMG auf Basis des § 43 KKNG zwischen Januar diesen Jahres und April 28. Gemäß diesem Paragraphen beobachten wir die Auswirkungen der Teillegalisierung auf drei große Zielbereiche. Das ist der Gesundheitsschutz, der Kinder- und Jugendschutz und die cannabisbezogene Kriminalität. Aus genau diesem Absatz 2 des § 43 KKNG geht auch hervor, was wir wann abzuliefern haben. Das ist der erste Zwischenbericht jetzt, deswegen sind wir hier. Dann ein zweiter Zwischenbericht nächsten Jahr und dann ein Endbericht, die vollumfassende Evaluation erst 2028. Also wir stehen ganz am Anfang unserer Arbeit. Wir arbeiten eng mit einem interdisziplinären Fachbeirat zusammen, den wir zu Beginn des Projektes gegründet haben. Hier sind verschiedene Interessensgruppen drin vertreten und auch verschiedene Bundesministerien, Bundesbehörden. All das, die genaue Zusammensetzung, können Sie auf unserer Studienwebsite entnehmen, uke.de/ecocan. Hier ist auch jetzt der Zwischenbericht, über den ich gerade spreche, beziehungsweise den wir jetzt hier vorstellen, auch abrufbar. Wir werden mit dem Fachbeirat oder haben bereits auch schon sehr unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen, Praxiserfahrungen berücksichtigt und auch explizit darin Befürworterinnen und Kritikerinnen des Gesetzes mit eingebunden. Seit Januar haben wir jetzt sehr intensiv gearbeitet, insgesamt 12 Befragungen, 8 davon mit Daten vor der Legalisierung mit in dem Zwischenbericht berücksichtigt und dann auch noch verschiedene Routinedatenquellen, 20 in der Zahl. Dazu natürlich gehören die Verkehrsdaten, die Daten der ambulanten und stationären Versorgung, die polizeiliche Kriminalstatistik, aber auch Abwassermonitoring aus 11 Städten. Die Auswertungen erfolgten bislang deskriptiv. Das heißt, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren intensiv weiterarbeiten mit den Daten und weiteren Daten, statistische Modellierungen durchführen, um dann wirklich die genauen Effekte der Legalisierung zu bestimmen. Was wir aber heute schon sagen können, ist erstens, im Jahr 2024 konsumierten etwa 5 Millionen Erwachsene mindestens einmal im Jahr, in diesem Jahr, Cannabis. Etwa 1 Million Erwachsene taten dies täglich oder fast täglich. Daraus ergibt sich ein insgesamter Verbrauch bzw. Bedarf von 670 bis 823 Tonnen Cannabis. Das ist inklusive dem Medizinalcannabisbereich. Warum beide, also Konsum- und Medizinalcannabisbereich? Weil sich das im Detail so nicht trennen lässt, auch wenn der Gesetzgeber das sich so vorgenommen hat. In den ersten 12 Monaten nach Inkrafttreten des KKNGs konnten etwa 12-14% des Bedarfs durch Medizinalcannabis gedeckt werden. Weniger als 1% kam aus der Produktion aus Anbauvereinigungen. Und die anderen beiden großen Produktionsquellen, der private Eigenanbau und der Schwarzmarkt, diese Marktanteile können wir derzeit nicht zuverlässig quantifizieren. Das bleibt noch eine Leerstelle. Zweitens hat sich die Teillegalisierung zumindest kurzfristig nicht auf den bereits vor der Legalisierung beobachteten ansteigenden Konsumtrend anscheinend nicht ausgewirkt. Wir wissen, dass in den letzten 15 Jahren, also vor allem zwischen 2012 und 2021, die Zahl der erwachsenen Konsumierenden stark zugenommen hat. Und dieser Trend setzt sich wahrscheinlich auch leicht nach dem 01.04.2024 fort. Die genauen Implikationen für den Gesundheitsschutz, insbesondere Verkehrsbereich, aber auch akuten und chronischen Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit Cannabis können wir derzeit nicht genau bestimmen. Dafür brauchen wir mehr Zeit und vor allem auch längere Zeitreihen. Drittens zeigt sich, dass die erlaubten Besitzmengen im öffentlichen Bereich, also 25 Gramm, in der Regel dazu führen, dass fast alle Konsumierenden einen üblichen Wochenbedarf problemlos und straffrei von A nach B transportieren können, zum Beispiel in den Urlaub, aber auch von einer Anbauvereinigung nach Hause. Aus der Perspektive der Polizei ergibt sich hieraus jedoch ein Erschweren der Ermittlungsbefugnisse. Und wir werden in den nächsten Monaten und Jahren genau prüfen, inwiefern sich Komplikationen im Ermitteln, insbesondere von Handelsdelikten, daraus ergeben. Was aber schon ersichtlich ist, die erlaubte Menge am Wohnort, 50 Gramm, ist niedriger als die regelhafte Erntemenge. Das sind häufig mehr als 50 Gramm, die man aus drei Pflanzen ernten kann. Dadurch, dass aber diese Überschreitung oder mögliche Überschreitung fast nie sanktioniert wird, aufgrund der Daten, die wir sehen, sehen wir hier auch keinen dringenden Korrekturbedarf. Als vorläufiges Fazit können wir Folgendes festhalten. Die vorliegenden, teils vorläufigen Erkenntnisse stellen aus unserer Sicht keinen dringenden Handlungsbedarf für eine Änderung des KKNG dar. Jedoch ist, wie ich ausgeführte, der Beitrag von Anbauvereinigungen zur Verdrängung des Schwarzmarktes marginal. Und sofern der Gesetzgeber hier dieses Ziel priorisieren sollte, also sofern der Gesetzgeber priorisieren möchte, dass der Schwarzmarkt stärker und schneller verdrängt wird, sollte überlegt werden, inwiefern die Vorgaben für die Produktion und für den Anbau von Cannabis in Anbauvereinigungen vereinfacht werden sollten. Denn ohne entsprechende Korrekturen ist mittelfristig kein bedeutender Beitrag von Anbauvereinigungen zur Schwarzmarktverdrängung zu erwarten.
Vielen Dank.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Kotz, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen und möchte gerne ein paar Kernergebnisse aus dem Bereich Kinder- und Jugendschutz hervorheben. Ein erster wichtiger Punkt ist natürlich die Frage, ob durch das KKNG insgesamt mehr junge Menschen in Deutschland Cannabis konsumieren und ob in der Gruppe junger Konsumierender häufiger riskanter Cannabiskonsum betrieben wird. In den bisher vorliegenden Daten zeigt sich, dass sich der sinkende Trend der letzten Jahre im Anteil der Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, auch nach der Teillegalisierung fortsetzt. Auch die subjektive Verfügbarkeit, das heißt die Einschätzung, dass Cannabis leicht zu beschaffen ist, ist leicht rückläufig. Laut den in der letzten Woche veröffentlichten Zahlen aus der Drogenaffinitätsstudie des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit, BIÖK, liegt der Anteil der 12- bis 17-Jährigen, die in den letzten 12 Monaten Cannabis konsumiert haben, aktuell bei 4,6%, wobei der Konsum bei männlichen Jugendlichen weiter verbreitet ist als bei weiblichen. Allerdings betreibt weiterhin etwa ein Zehntel der jugendlichen Konsumierenden einen riskanten Umgang mit Cannabis, das heißt, sie konsumieren täglich oder fast täglich, was die Wahrscheinlichkeit für teilweise schwerwiegende Gesundheitsprobleme deutlich erhöht. Kurzfristige Auswirkungen des KKNG auf die Inanspruchnahme von Präventionsangeboten durch Jugendliche sind aus den bisher vorliegenden Daten nicht zu erkennen. Allerdings gibt es Hinweise sowohl auf einen Rückgang der cannabisbezogenen Meldungen an die Jugendämter als auch auf die Zahl der Suchtberatungen, die durch Jugendliche in Anspruch genommen werden. Diese Entwicklungen können zum Teil durch den Rückgang des Cannabiskonsums unter Jugendlichen zu erklären sein. Andererseits erscheint es auch plausibel, dass mit Inkrafttreten des KKNG weniger Jugendliche in Suchtberatungen verwiesen werden, insbesondere in das sogenannte FRED-Programm. Cannabisvergiftungen unter Kindern waren vor und sind nach der Teillegalisierung äußerst selten. Ein möglicher Einfluss des KKNG auf akute oder chronische Gesundheitsprobleme infolge des Cannabiskonsums unter Jugendlichen kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Die kleinteilige Regelung des Konsumverbots in Gegenwart von Kindern und Jugendlichen sowie in der Nähe von Orten, die Kinder und Jugendliche häufig besuchen, das ist § 5 KKNG, konnte bisher empirisch nur begrenzt evaluiert werden. Aus Sicht der Konsumierenden wird in der Regel in privaten Räumlichkeiten konsumiert und nur wenige gaben an, zumindest gelegentlich gegen das Konsumverbot zu verstoßen. Das Risiko einer Ahndung durch die Ordnungsbehörden ist zudem verschwindend gering. Etwa die Hälfte der befragten Polizeibeamtinnen und Beamten sind für eine Ausweitung der Konsumverbotszonen. Zahlreiche Polizei- und OrdnungsbeamtInnen sind für eine monieren überdies praktische Probleme bei der Umsetzung der Regelungen. Ein dringender Handlungsbedarf konnte dennoch bislang nicht identifiziert werden. Allerdings erscheinen eine Vereinfachung der Konsumverbotsregelung sowie eine Harmonisierung der Konsumverbote von Cannabis und Nikotin, also zum Beispiel der Konsum von Zigaretten, E-Zigaretten, Tabakerhitzern und so weiter, überlegenswert.
Vielen Dank. Herr Kinzig.
Ja, mein Name ist Jörg Kinzig. Ich spreche heute als Direktor des Instituts für Kriminologie der Universität Tübingen, kurz das IFK, zu Ihnen. Im Rahmen von EcoCAN sind mein Tübinger Team und ich für die Erforschung der Auswirkungen des KKNG auf die sogenannte cannabisbezogene Kriminalität zuständig. Auch ist uns vom Gesetzgeber aufgetragen worden, dem Einfluss des KKNG auf die sogenannte organisierte Kriminalität, kurz die OK, nachzugehen. Für den ersten Zwischenbericht haben wir vor allem die polizeiliche Kriminalstatistik sowie Daten der Ordnungsbehörden analysiert, die für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach § 36 KKNG zuständig sind. Dazu gehört etwa, wenn jemand Cannabis in der Sichtweite von Schulen konsumiert. Wir selbst haben zudem eine annähernd bundesweite Befragung von über 8000 Polizistinnen und Polizisten und eine Umfrage unter Ordnungsbehörden in 10 Bundesländern durchgeführt. Heute stelle ich Ihnen erste vorläufige Ergebnisse vor. Schon heute wissen wir, dass es sich bei der Teillegalisierung von Cannabis um die quantitativ bedeutendste Entkriminalisierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland handelt. Die Zahl der in der PKS, der Kriminalstatistik, registrierten Cannabisdelikte ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr von rund 215.000 auf etwas mehr als 100.000 Fälle zurückgegangen. Die Straftaten haben sich also mehr als halbiert, obwohl das KKNG erst am 1. April 2024 in Kraft getreten ist. Nie zuvor wurde ein Deliktsfeld derart reduziert, dass bis zuletzt im polizeilichen Hellfeld so präsent war. Hauptsächlich verantwortlich für diesen Rückgang, dies haben weitere Analysen gezeigt, war eine Reduktion der Straftaten, die sich eher als konsumnah bezeichnen lassen. Auch lässt sich vorsichtig ableiten, dass das KKNG das Potenzial mit sich bringt, bei Polizei und Justiz für eine nicht unerhebliche Arbeitsentlastung zu sorgen. Allerdings deuten die Ergebnisse der Umfrage darauf hin, dass eine solche Entlastung bei den Polizeibeamtinnen und Beamten nach eigener Einschätzung bislang noch nicht eingetreten ist und dass die Umstellung auf das neue Gesetz mit einem größeren Aufwand verbunden war und ist. Die neuen Ordnungswidrigkeiten im KKNG, die zum Beispiel auch greifen, wenn man in unmittelbarer Gegenwart eines Minderjährigen Cannabis konsumiert, spielen in der Praxis bislang nur eine geringe Rolle. Auf das gesamte Bundesgebiet hochgerechnet wurden im ersten Jahr nach der Teillegalisierung nur rund 5.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das KKNG durchgeführt. Aus der Befragung von Mitarbeitenden der Ordnungsbehörden wissen wir, dass wichtige Gründe dafür ungeklärte Zuständigkeiten sowie praktische Probleme bei der Verfolgung dieser teils recht komplexen Bußgeldtatbestände sein dürften. Generell gilt, dass es noch eine ganze Zeit benötigt, bevor wir mehr über die Auswirkungen des KKNG auf die cannabisbezogene Kriminalität wissen werden. Dafür müssen erst mehrere Jahrgänge der verschiedenen Kriminalstatistiken vorliegen. Aktuell läuft außerdem eine qualitative Interviewstudie mit Expertinnen und Experten aus dem Bereich organisierter Kriminalität. Von diesen tiefen Interviews erhoffen wir uns ebenfalls wichtige Erkenntnisse über die Auswirkung der Teillegalisierung auf die OK. Unsere Evaluation steht also, wie Sie sehen, noch ganz am Anfang. Dankeschön.
Vielen Dank, meine Herren. Wir kommen zu Ihren Fragen und wir fangen hier vorne an.
Dominik Guggemoos, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht an Herrn Mantai und wahrscheinlich auch Herrn Kinzig. Herr Mantai, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement gesagt, die Auswirkungen des privaten Eigenanbaus und des Schwarzmarkts lässt sich derzeit nicht zuverlässig quantifizieren. Auf der anderen Seite schreiben Sie im Gutachten, dass nur wenige konsumierende Cannabis vom Straßenhandel beziehen. Können Sie da ins Detail gehen, inwiefern quasi der andere Schwarzmarkt dann mit Gewinnabsicht, Sie führen ja auch Social Supply aus und dass die Leute es quasi so weitergeben, was auch illegal ist, aber was zumindest nicht der klassische Schwarzmarkt ist, den man vor Augen hat wahrscheinlich und den Dealer vor Augen hat. Also können Sie da ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie was Sie über den Straßenhandel wissen und was trotzdem noch mit Gewinnabsicht passiert, dann wahrscheinlich bei Telegram oder so, keine Ahnung.
Super Frage. Wir haben zusammen mit den Tübinger Kolleginnen ein ganz tolles Modell entworfen, ein theoretisches Modell, wie im Prinzip Cannabis an welchen Stellen produziert, importiert wird und dann am Ende an die Konsumierenden gelangt. An der obersten Stelle steht dann einfach erstmal nur die Produktionsquelle, also die Herkunft, wo kommt es eigentlich ursprünglich her. Hier können wir differenzieren zwischen dem Medizinal-Cannabis-Anbau, dem privaten legalen Eigenanbau, dem gemeinschaftlichen legalen Eigenanbau und dann alles, was mit einer entsprechenden Gewinnabsicht auf dem Schwarzmarkt existiert und produziert wird. Dann auf der untersten Ebene ist dann die Frage, wer bekommt tatsächlich eigentlich das Cannabis von wem? Und auf dieser untersten Ebene, der sogenannten Bezugsquellenebene, da sehen wir, dass nur wenige Personen angeben, dass sie im engeren Sinne bei einem Dealer kaufen. Also nur wenige Personen, unterschiedliche Zahlen in unterschiedlichen Surveys, aber es deckt sich im Prinzip mit nur eine kleine Minderheit der Konsumierenden kauft tatsächlich auf der Straße oder illegal im engeren Sinne online Cannabis ein. Die allermeisten Konsumierenden und vor allem diejenigen, die den Großteil der Konsumierenden ausmachen, die einfach nicht so häufig konsumieren, die beziehen ihr Cannabis teilweise ohne Entgelt, über die Weitergabe des Joints zum Beispiel einfach nur, bei anderen mit. Die haben auch zum Teil gar kein Cannabis. Die kaufen sich auch nie Cannabis. Die besitzen in dem Sinne auch kein Cannabis. Und das ist dieser Social Supply. Und der macht einfach den allergrößten Anteil der Bezugsquellen aus. Natürlich geben auch Leute an, sie konsumieren ihr selbst angebautes Cannabis oder sie konsumieren eben das Medizinalcannabis. Aber auf der Bezugsquellenebene können wir im Prinzip sagen, der Social Supply ist das mit Abstand der wichtigste Faktor. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so. Das war vor der kommerziellen Legalisierung zum Beispiel in Kanada genau das Gleiche. Und das hat sich dann mit der Zeit dort verändert, aber in Deutschland sehen wir genau das.
Ergänzung, Herr Kind?
Ich habe den Eindruck, der Kollege Mantai hat es wunderbar erklärt. Wenn Sie noch Fragen haben, müssen Sie dann.
Würde ich zustimmen, deswegen gern Kollegin oder Kollege.
Machen wir weiter. Bitte schön.
Katrin Gräbner, RTL NTV. Ja, ich habe eigentlich an zwei Leute zwei Fragen. Ich stelle mal an Herrn Dr. Kotz die erste Frage. Und zwar, Sie haben ja angedeutet, Jugendliche und der Konsum von Jugendlichen. Mich würde gerne nochmal interessieren, haben Sie irgendwas zum Thema Belastungen, Erkrankungen da nochmal festgestellt? Und in den Befragungen, Sie haben es, glaube ich, auch angedeutet, was hat denn Cannabis vielleicht ersetzt?
Also was Erkrankungen, Folgeprobleme durch den Cannabiskonsum anbelangt, sind wir angewiesen auf Routinedaten. Also das sind Daten, die über Entgeltsysteme der Krankenkassen, über Krankenhäuser gesammelt wird. Und das sind Daten, die relativ grob sind. Und die Häufigkeit für schwere cannabisbezogene Erkrankungen bei Jugendlichen, die ist absolut gesehen sehr gering. Und deswegen kann man eigentlich jetzt in so einem kurzen Zeitraum seit Einführung des KKNG noch keine belastbaren Analysen machen, wie sich das jetzt genau eventuell verändert oder nicht verändert hat. Also da sind wir angewiesen auf diese Routinedatenquellen und müssen sicherlich noch die nächsten Jahre abwarten, um das insgesamt besser betrachten zu können. Und was hat das ersetzt? Also das ist eine gute Frage, die können wir nicht beantworten mit Sicherheit, weil wir eine derartige Frage in den Surveys so nicht haben. Das müsste man versuchen, indirekt abzuleiten. Also ich kann mal einen Versuch wagen. Also was wir zum Beispiel sehen, ist, dass andere inhalative Substanzen von Jugendlichen auch gerne genutzt werden. Leider immer noch sehr häufig Tabak in Deutschland, viel zu häufig im Vergleich zu anderen Ländern. Und insbesondere auch nikotinhaltige E-Vapes. Also das ist speziell dieser Bereich hat besonders bei jungen Menschen, bei Jugendlichen in den letzten Jahren stark zugenommen, diese sogenannten Einweg-Vapes. Ob das jetzt dazu geführt hat, dass man aus dem Grund etwas weniger Cannabis konsumiert, das können wir nicht mit Sicherheit sagen.
Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Dann wäre die an Herrn Kinzig nochmal. Und zwar, wir haben hier in Berlin eine Polizeiverkehrskontrolle begleitet und das Angebot war letzte Woche von 14 bis 20 Uhr. Habe ich gedacht, 14 bis 20 Uhr, was ist um diese Uhrzeit denn? Und dann sagten die aber, das können Sie hier überall, ständig zu jeder Tageszeit haben Sie die gleichen Sachen. Natürlich wurde festgestellt, auch Cannabiskonsum, es war auch der medizinische Cannabiskonsum, da tun sich die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, glaube ich, sehr schwer zu erkennen, dann auch, was darf ich jetzt hier verbieten, was nicht. Aber gibt es dazu Zahlen, also zu Konsum von Cannabis im Straßenverkehr seit der Änderung des Gesetzes?
Konsum im Straßenverkehr, weiß ich nach links, ist Herr Mantai sozusagen zuständig. Da haben wir Daten erhoben, das weiß ich, aber ich glaube, er ist da noch ein bisschen besser drin.
Zur vorherigen Frage nur noch ganz kurz. Es konsumieren immer weniger Kinder, Jugendliche konsumieren Substanzen allgemein. Also das ist ein Trend, der sich vor allem im Alkoholbereich seit Jahrzehnten etabliert hat und auch bei Cannabis sich quasi jetzt mehr oder weniger manifestiert. Von daher auch keine große Überraschung. Der Tabak, bis vor allem diese bunten E-Zigaretten und so, ist eine Ausnahme, aber ansonsten fügt sich Cannabis ja ganz gut ein. Verkehr. Wir haben eine wichtige Datenquelle, und zwar haben wir vor und nach der Legalisierung im Dezember 23 und 24 Konsumierende befragt, inwiefern sie sich nach dem Konsum von Cannabis innerhalb kurzer Zeit, 2 Stunden, dann vermutlich bekifft ans Steuer gesetzt haben. Und wir sehen zumindest unter den Konsumierenden keine Veränderung in dem Anteil derjenigen, die das taten. Das sehen Sie auch alles im Bericht. Wir gehen davon aus, dass so wie auch wahrscheinlich in den allermeisten US-Bundesstaaten und in Kanada, sich jetzt kurzfristig dementsprechend nichts am Konsumverhalten in Bezug auf den Straßenverkehr verändert hat. Allerdings, wenn quasi der Anteil der Konsumierenden, die angibt, berauscht Auto zu fahren, gleich bleibt und gleichzeitig mehr und mehr Personen Cannabis konsumieren, und das ist ein Trend, der jetzt unabhängig von der Legalisierung ist, dann würde man auch erwarten, dass mit zunehmender Zahl Konsumierender auch immer mehr Personen positiv getestet werden im Straßenverkehr auf THC, wobei man hier auch immer noch mal differenzieren muss, was ist positiv getestet. Wir haben jetzt einen Grenzwert von 3,5 Nanogramm. Wir sehen, das sehen Sie auch im Bericht, im Prinzip durch die Erhöhung des Grenzwertes von 1 auf 3,5 Nanogramm werden tendenziell weniger Personen positiv getestet, was total plausibel ist, weil der Grenzwert höher liegt. Und die genauen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit, also wie viele Leute tatsächlich dann berauscht einen Unfall gebaut haben und möglicherweise auch andere in Mitleidenschaft gezogen haben, können wir momentan nicht sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass die Gesamtzahl der im Straßenverkehr getöteten und verletzten Personen sich nicht offensichtlich verändert hat, vor und nach der Legalisierung. Und das ist wichtig, weil wir das untersucht haben, weil in vor allem den Early Adopters in den Bundesstaaten Washington, Colorado, Oregon, sich nach der Legalisierung eben die Anzahl der im Straßenverkehr Getöteten leicht angestiegen ist. Und wir deswegen natürlich hier auch genau schauen, ob sich ein ähnliches Pattern, ähnliches Muster auch in Deutschland ergibt. Aber das sehen wir momentan keinen Hinweis darauf und werden aber mit weiteren Datenquellen dann prüfen, wie sich die Verkehrssicherheit in Bezug auf Cannabis verändert.
Also ich ergänze das gerne noch, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Die eine Frage ist ja noch, wie hat sich das auf die Kriminalitätsbekämpfung ausgewirkt? Und das werden wir auch erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilen können. Also momentan stellen wir fest, das ist ja auch nicht selten, also dass bei einem neuen Gesetz noch nicht ganz klar ist, wie das Ganze zu handhaben ist. Und es gibt dann die Befürchtung, dass sich die erlaubten jetzt Besitzmengen im öffentlichen Raum negativ auswirken könnten auf die Verfolgung, jetzt sage ich mal, schwererer Betäubungsmittelkriminalität. Und dieser Frage müssen wir im Verlauf, das Projekt läuft ja zum Glück, finde ich, noch eine ganze Zeit, dem werden wir dann in einer zweiten oder späteren Phase dann noch nachgehen müssen. Also inwiefern ist die Teillegalisierung, vor allem auch im öffentlichen Raum, wirkt sich nachteilig aus für die Bekämpfung schwerwiegenderer Betäubungsmittelkriminalität?
Bitteschön. Jemand Steffen von der Zeit. Ich wollte Sie bitten, nochmal einen Widerspruch, der sich zumindest mir darstellt, mir helfen aufzulösen. Einerseits sagen Sie ja grundsätzlich, dass der Schwarzmarkt nach wie vor eine Rolle spielt. Ne? Und bei den Bezugsquellen sagen Sie, 12-14% kommen jetzt vom Medizinalcannabismarkt. In einer späteren Befragung in Ihrer Ausarbeitung, wo es um die Preise geht, geben aber 44% der Giffenden an, dass sie sich das beim Medizinalcannabismarkt besorgen und 35%, glaube ich, Eigenanbau. Also ein sehr großer Anteil der Nutzer bedient sich nicht an den Schwarzmarkt. Also meine Frage ist, müsste sich das dann nicht etwas stärker auf den Schwarzmarkt auswirken, als Sie es jetzt gerade auch mündlich dargestellt haben? Oder wie ist dieser Widerspruch aufzulösen?
Der Widerspruch ergibt sich daraus, dass Sie jetzt auf eine Befragung referenzieren, die wir durchgeführt haben, an denen über 10.000 Konsumierende teilgenommen haben. Vielen Dank an der Stelle. Die stellen aber kein repräsentatives Abbild der Konsumierenden in Deutschland dar. Das ist auch sehr stark hervorgehoben an der einen oder anderen Stelle, weil hier täglich oder fast täglich Nutzende deutlich überrepräsentiert sind. Also ich glaube, irgendwas bei 50%, jeder Zweite gibt dort an, täglich oder fast täglich zu konsumieren. In Wahrheit, oder was wir eigentlich annehmen, sind das aber nur 15-16% unter den Konsumierenden. Das heißt, wenn Sie jetzt auf eine bestimmte Population fokussieren und dann darauf extrapolieren würden, auf alle, dann müssten Sie im Prinzip dafür gewichten oder irgendwie statistisch zumindest korrigieren, dass sich hier an der Stelle quasi eine Verzerrung in der Auswahl eigentlich besteht. Das haben wir nicht gemacht, deswegen haben wir auch diese Zahlen nicht genutzt, um in irgendeiner Art und Weise auf den Gesamtmarkt bzw. die Marktsegmentierung zu verweisen, sondern, und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Modell, was ich angesprochen hatte, das Modell mit den 12-14%, da geht es um die Produktionsquellen. Was Sie jetzt angesprochen hatten, waren die Bezugsquellen. Und das ist auch nochmal ein Unterschied. Bei den Produktionsquellen ist es wirklich schwierig herauszufinden, wie viel Cannabis legal im privaten vier Wänden quasi produziert wurde. Sie können die Leute fragen, okay, woher haben Sie es bekommen? Sie können natürlich auch die Leute fragen, wenn Sie eine allgemeine große Stichprobe hätten, wie viel haben Sie legal in den letzten 12 Monaten zu Hause mit 3 Pflanzen produziert, aber diese Daten liegen einfach nicht vor. Und deswegen gibt es da quasi noch ein großes Fragezeichen. Das werden wir in den nächsten Monaten schließen. Aber dieser Widerspruch erklärt sich, wie gesagt, grundsätzlich über die Stichprobenziehung an der Stelle.
Tobias Laufen, Deutschen Ärzteblatt. Ich hätte eine Frage an den Mantai, oder? Anderthalb, zwei Fragen. Der Sinn des Gesetzes, der angeführte Sinn des Gesetzes war ja eigentlich Gesundheitsschutz. Ne? Also es sollte ja darum gehen, die Menschen aus dem Schwarzmarkt rauszuholen, dass sie weniger gestreckter Ware konsumieren und so weiter. Auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse oder im Licht der bisherigen Ergebnisse, wie werden da jetzt Zwischenurteile? Also sieht es danach aus, dass das Gesetz diesem Ziel nutzt und darauf aufbauend plant Frau Wagner ja gerade ein Gesetz, in dem sie den Bezug über Online-Apotheken hat einschränken will. Jetzt könnte man ja argumentieren, unter der Sicht des Gesundheitsschutzes, ob das jetzt rechtlich alles so sauber ist mit Rezept und so weiter, sei mal dahingestellt, aber was die Leute dort beziehen, ist auch keine Ware vom Schwarzmarkt, tendenziell nichts Gestrecktes oder so. Was halten Sie von diesem Vorhaben?
Also das Vorhaben möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Also wir evaluieren das KCANG, das Konsumcannabisgesetz, und sofern der Medizinalbereich mit einfließt auf oder Einfluss nimmt auf das KCANG, berücksichtigen wir das, aber an der Stelle tatsächlich, das kommentiere ich nicht. Inwiefern sich das KCANG jetzt wirklich positiv oder negativ auf den Gesundheitsschutz auswirkt, kann, hatte ich auch gesagt, nicht genau abschätzen. Ich möchte ein, zwei Ausführungen dazu machen. Für den Gesundheitsschutz ausschlaggebend ist meines Erachtens weniger der Konsum von gestreckten Produkten, weil die meisten Gesundheitsschäden nicht durch den Konsum gestreckter Produkte entstehen, zumindest nach all dem, was wir wissen, sondern über vor allem den chronischen Konsum, Suchterkrankungen oder eben auch akut durch die akute Beeinträchtigung am Steuerarm, wenn dadurch Unfälle passieren. Insofern werden wir den Gesundheitsschutz genauer in Betracht, also werden wir genauer drauf schauen. Die Verunreinigung, und damit sind ja in der Regel vor allem synthetische Cannabinoide gemeint, spielen eine Rolle, aber das können wir vermutlich gar nicht so im Detail abschätzen, weil wir gar nicht wissen, wie viel synthetische Cannabinoide vor dem 1.4.24 tatsächlich im Umlauf und konsumiert waren und welche Probleme damit einhergingen. Was mir tatsächlich mehr Sorgen bereitet an der Stelle, ist, dass wir vermutlich, und das ist im Bericht auch ein eigenes Kapitel, dass wir vermutlich einen allgemeinen Anstieg der THC-Konzentration sehen. Also im Medizinalcannabis-Bereich liegen die THC-Werte im Durchschnitt bei 20-25%. Laut BKA im Schwarzmarkt in den letzten Jahren lag es eher bei 15%. Im Eigenanbau ist natürlich jetzt schwierig zu erfassen, weil die allermeisten Leute werden wahrscheinlich ihr Cannabis gar nicht in dem Sinne testen oder können das auch gar nicht testen. Und bei den Anbauvereinigungen liegen wir auch eher bei 20% plus. Das heißt, wenn wir annehmen, und das gibt es viele Annahmen wieder, wenn wir annehmen, dass der Konsum hochpotenterer Produkte eher gesundheitsschädlicher ist, dann könnte sich dadurch eher tendenziell eine Problematik, eine Gesundheitsproblematik entwickeln für akute Probleme durch den Konsum hochpotenter Produkte, aber auch chronischer Art. Das Problem hierbei ist wiederum, wir wissen relativ wenig, wie eigentlich THC in einem Dosis-Wirkungs-Verhältnis steht zu tatsächlichen akuten und chronischen Problemen. Von daher bleibt das unter vielen Annahmen und wir widmen dem ein entsprechendes Kapitel, weil es wichtig ist. Aber wir sehen hier jetzt auch noch nicht unbedingt die Alarmglocken läuten. Also an der Stelle beobachten wir das kritisch und schauen, was sich daraus ergibt.
Frau Färber.
Dorte Färber vom ZDF. Eine Frage an Professor Kinzig. Sie haben vorhin gesagt, obwohl die Straftaten um 100.000 zurückgegangen sind, empfinden subjektiv die befragten Polizisten, zumindest die Hälfte, glaube ich, das nicht als Erleichterung, weil es um die Anpassung beim Gesetz geht, dass mehr Arbeit mache. Können Sie das mal konkret schildern? Also ich stelle mir vor, 100.000, da muss ich keine Anzeige mehr schreiben, kein Verfahren eröffnen. Das muss doch irgendwie eine Erleichterung sein.
Also ich kann mich nur beziehen auf die Umfrage, die wir gemacht haben, Umfrage unter Polizeibeamten, Beamtinnen. Und es war durchaus auch so, dass schon ein Teil, also haben nicht alle gesagt, ne, wir empfinden das nicht als Arbeitserleichterung. Aber die Mehrheit hat gesagt, also das mag auch zusammenhängen mit der Umstellung, ja, mit der Einarbeitung in neue Vorschriften, die ja wirklich kompliziert ausgestaltet sind. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie sich das KCANG schon mal angeguckt haben. Also ich bin ja Jurist, auch als Jurist, ja, hat man da enorme Schwierigkeiten. Ja? Also so mag, also ich würde es für möglich halten, dass sich das sozusagen noch einschleift, ja, dass dann schon noch eine Arbeitserleichterung damit verbunden ist auch. Und man muss natürlich auch sagen, dass schon vorher unter dem alten Betäubungsmittelgesetz, BTMG, viele geringe Drogendelikte, also vor allem Kiffen zum Eigenkonsum, also nur Besitz zum Eigenkonsum, auch schon früh eingestellt worden sind, ja, dann von der Staatsanwaltschaft, aber möglicherweise auch den schon damals ermittelnden Polizeibeamten, das kann ich aber nicht ganz abschätzen, müssten wir vielleicht nochmal befragen, schon gar nicht so viel Mühe sozusagen gemacht haben, dass vielleicht deswegen diese Umstellung auch als nicht so sehr arbeitsersparend empfunden wird. Aber ich würde schon meinen, ich habe ja die Größenordnung vorgetragen, ja, also über 50% Reduktion, wäre nach meiner vorläufigen Einschätzung, müsste schon mit Arbeitsentlastung sicher auf der Polizeiebene verbunden sein, möglicherweise auch bei Staatsanwaltschaften und später bei Gerichten, aber das müssten wir uns noch mal genauer angucken.
Ich habe jetzt vor lauter Aufregung die zweite Frage vergessen an Herrn Mantel, weil Sie sagten, wenn die Politik wolle, dass die Menge erreicht werde, müsse man die Regularien für die Anbauvereinigungen erleichtern. Haben Sie denn eine Vorstellung aufgrund der vorliegenden Daten, was da überhaupt sinnvoll wäre?
Was wir nicht im engeren Sinne in den letzten 9 Monaten gemacht haben, ist eine Implementierungsevaluation. Also wir sind jetzt nicht in die Kontrollbehörden gegangen und auch nicht in die Anbauvereinigung gegangen und haben geschaut, wie das Gesetz tatsächlich dort vor Ort umgesetzt wird. Wir haben aber entsprechende Medienberichte geschaut. Wir haben auch Kontakt mit den verschiedenen Anbauvereinigungen gehabt und stehen natürlich auch mit den Kontrollbehörden im Austausch. Hier kann ich an der Stelle nicht genau oder wollen wir auch gar keine konkreten Empfehlungen geben, weil das auch gerade nicht unsere Aufgabe ist, an der Stelle zu sagen, was gemacht werden muss. Vor allem auch nicht ins Blaue hinein, ob das der Gesetzgeber überhaupt will oder nicht. Wir können uns natürlich die Aufgabe annehmen, wenn der Gesetzgeber das für sinnvoll achtet, können wir da sicherlich auch strukturiert reingehen. Ansonsten empfehle ich ja, die Lektüre des Berichtes, da finden Sie auch den einen oder anderen Hinweis darauf.
Herr Jess.
Hans Jessen, freier Journalist. Herr Mantel, ich möchte fragen zur 50 Gramm Eigenbesitzgrenze. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin gesagt, Sie sehen da keinen Handlungsbedarf. Worauf basiert das aber? Bei 3 Pflanzen, die man selbst anbauen darf, ergibt sich pro Pflanze schon eine Erntemenge von über 50 Gramm. Was passiert mit den über 50 Gramm hinausgehenden geernteten Mengen? Wenn man die aufhebt, befindet man sich in der Illegalität. Wenn man sie vernichtet als gesetzestreuer Kiffer, dann läuft man Gefahr, dass man wegen des Eigenbedarfs, wenn diese 50 Gramm ausgeschöpft sind, auf einmal doch wieder im Schwarzmarkt landet. Das ist doch eine Problematik, die objektiv gegeben ist. Warum ist da kein Handlungsbedarf? Warum sehen Sie da keinen Handlungsbedarf? Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass vielleicht gar nicht kontrolliert wird oder nicht genügend kontrolliert wird?
Was ich sagen wollte, ist, wir sehen hier keinen dringenden Korrekturbedarf. Und das erschließt sich nicht aus der Inkonsistenz, die Sie richtig erläutert haben, sondern aus der Erkenntnis, dass diese Inkonsistenz in der Regel nicht zu einem strafbaren Delikt, also doch zu einem strafbaren Delikt, aber nicht verfolgt wird. Insofern haben wir im Bericht 3 Optionen diskutiert, was man da machen könnte. Die erste Option ist die Anhebung der legalen Besitzmengen zu Hause, um quasi mit den üblichen 3 Pflanzen, Erntemengen, die Sie ausgeführt haben, konsistent zu sein. Das zweite ist, einfach die Zahl der Pflanzen zu reduzieren. Könnte man auch machen. Und das dritte ist, die Weitergabe, die momentan illegal ist, also überschüssige Ernte weiterzugeben an Freunde, Familie, das im Prinzip nicht mehr strafbar zu stellen, sondern straffrei zu stellen. Wir haben diese drei Optionen diskutiert, Vor- und Nachteile abgewägt in Bezug auf Gesundheitsschutz, auf Kinder-Jugendschutz, auf Kriminalität, Umsetzbarkeit und so weiter und finden an der Stelle Vor- und Nachteile für unterschiedliche Optionen, aber keine drängt sich im engeren Sinne auf. Und wir haben uns dann entschieden zu sagen, das ist eine Inkonsistenz, mit der können wir aber, glaube ich, als Evaluatoren momentan leben, weil es eben quasi keine realistische, relevante Praxisrelevanz hat. Aber wir präsentieren im Prinzip die Handlungsoptionen, die dann auch gerne in der Öffentlichkeit und von den politisch Verantwortlichen gerne auch berücksichtigt werden können.
Verstehe ich Sie also richtig, dass bei Abwägung der Optionen, die allesamt drauf aufbauen oder davon ausgehen, dass die derzeitige Regelung eigentlich so, wenn man scharf gucken würde, gar nicht anwendbar wäre, dass Sie sagen, da ist kein Handlungsbedarf, weil wir eben dann doch nicht so genau hingucken, Das heißt, wir nehmen in Kauf, dass entweder tatsächlich mehr geerntet wird und tja, es dann vielleicht doch nicht genau nicht vernichtet wird, gucken wir aber nicht so genau hin. Vielleicht wird auch was weitergegeben, gucken wir nicht so genau hin. Sie nehmen also sozusagen eine Art Bermuda-Dreieck oder Grauzone bewusst in Kauf, weil dadurch kein wirklicher Schaden entsteht. Ist das richtig verstanden?
Ich glaube, ich habe auch betont, wir sehen hier keinen dringenden Korrekturbedarf. Ja. Also in dem Sinne, natürlich ist es eine Inkonsistenz und Herr Kinzig kann das vielleicht auch nochmal ausführen, aber es ist weder dringend Handlungsbedarf nötig, noch drängt sich quasi eine gute Lösung auf, die das tatsächlich besser macht von jetzt auf gleich. Also das ist, glaube ich, der Punkt, den wir da betonen wollen.
Ja, man muss ja vielleicht noch mal ergänzen, also das Projekt läuft bis April 28, ne? Jetzt haben wir 25. Also man könnte auch sagen, wir haben ja erst gerade begonnen. Ja? Wir sind so ungefähr 6 Monate jetzt am Start zusammen. Und von daher, glaube ich, ist es schon auch sinnvoll und wissenschaftlich redlich, sich zurückzuhalten. Ansonsten hat Herr Mantai, fand ich, hat ja die Inkonsistenzen hat er beschrieben mit verschiedenen Lösungsoptionen. Und Sie haben so nett formuliert, Sie nehmen also in Kauf. Wir nehmen ja gar nichts in Kauf. Ja, wir sind nicht der Gesetzgeber. Das hat der Gesetzgeber zu entscheiden, sage ich jetzt als Jurist. Ja. Wir können feststellen, Inkonsistenzen, da würde ich sagen, ich glaube, es ist offensichtlich, das ist ein Problem. Und dann kann man sich ja fragen, also sollen wir jetzt vorschlagen, da müssen wir ganz dringend jetzt etwas tun. Ja? Und da haben wir uns, würde ich sagen, aus meiner Sicht, aber die Kollegen können mir gerne widersprechen, haben wir uns erstmal konservativ verhalten. Ja? Man muss sich das noch ein bisschen angucken. Meine Auffassung wäre es aber schon, dass wir dann im Jahre 28, ist noch ein bisschen hin, dass wir tatsächlich auch sagen, also aus unserer Sicht, wie könnte es weitergehen? Dann etwas genauer, aber zur wissenschaftlichen Seriosität gehört nach meinem Empfinden auch dazu. Ich weiß, dass die Politik immer ganz schnell etwas entscheiden will, aber da auch jetzt zurückhaltend zu sein und wie gesagt, das Gesetz ist erst noch ganz kurz in Kraft, ja, und da dazu haben wir in ganz kurzer Zeit, sollen wir jetzt noch was sagen, und die Erwartungen sind ungeheuer groß, dass wir jetzt schon genau wissen, also so geht es lang oder so, ja, und das würde ich als unredlich empfinden. Danke. Bitte.
Hallo, Sebastian Hult von ntv.de. Will ich ausreichend zu hören? Was können Sie denn sagen über die Konsummotivation der Medizinal-Cannabis-Patienten? Sind das überwiegend Konsumenten, die auch schon vor der Legalisierung eine Form von Leidensdruck, Symptomen verspürt haben, die sie jetzt einfach legal abdecken können? Sind das eben doch sogenannte Freizeitkonsumenten? Das wäre die eine Frage. Und die zweite, wie bewerten Sie die Rolle der kommerziellen Anbieter in diesem Medizinal-Cannabis-Markt? Sie sagten, der Konsum unter Erwachsenen steigt. Ich vermute, es sind vor allem auch da Männer. So eine klassische Gruppe, männlich, 30, 40. Das sehe ich ja selber bei Instagram und wird doch auch recht relativ. Und wird beworben als Kunde. Und ja, das zieht Fragen nach sich. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen.
Genau, also vorab, wir evaluieren nicht das Medizinal-Cannabis-Gesetz. Das habe ich schon mal gesagt, möchte es nochmal betonen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Informationen, die wir auch teilweise in dem Bericht veröffentlichen. Eine Thematik, die wir kurz anschneiden, ist, wie lassen sich quasi eigentlich Konsumierende oder Gebrauchende in quasi Patientinnen und Freizeitkonsumierende unterteilen. Je nachdem, wie Sie fragen, kommen wir auf unterschiedliche Anteile. Der größte Teil der Konsumierenden, gehen wir davon aus, macht das vorwiegend oder ausschließlich aus Freizeitgründen. Aber ein Anteil, dessen Bereich irgendwo zwischen 10 und 30-40% wahrscheinlich liegt, macht das unter anderem oder ausschließlich aus medizinischen Gründen. Und die medizinischen Gründe sind tatsächlich vielfältig. Das sind in der Regel vor allem psychische Beschwerden, also Ängste oder Depressionen, Schlafstörungen. So, das sind im Prinzip die drei großen Problembereiche, die die NutzerInnen selber angeben, wenn sie danach gefragt werden. Natürlich auch Schmerz, aber in viel geringerem Umfang
im Prinzip die klassischen Anwendungsbereiche, zu denen wir auch tatsächlich vernünftige Evidenz vorliegen haben, eher zum Beispiel im Bereich Spastiken. Also da das die allermeisten NutzerInnen, die das berichten, sind quasi für die genannten Symptome. Die Problemlage dabei ist, dass viele sagen, sie machen das zum Beispiel abends, um besser einschlafen zu können, was man als medizinischen Gebrauch klassifizieren könnte, aber auch dann gerne nachmittags zum Entspannen nach der Arbeit. Und wo ziehen Sie da die Linie? Also wir können dann quasi nach Rezept fragen, wir können nach Motiv fragen, aber es gibt quasi keine eindeutige Differenzierung und vor allem auch, weil der Gesetzgeber prinzipiell auch erlaubt hat, für jede Beschwerden für eine Knie-OP, für eine psychotische Episode, für eine Alkoholkonsumstörung, für alles können Sie im Prinzip jemanden finden, der Ihnen dafür ein Rezept ausstellt. Insofern können wir jetzt von extern auch nicht sagen, das sind echte Patientinnen, das sind falsche Patientinnen oder so, das machen wir nicht. Ansonsten als Public Health Forscher stört es mich schon sehr, die Werbung für Medizinalcannabis im öffentlichen Raum. Das kann ich, glaube ich, so betonen. Das ist sicherlich auch nicht vom Gesetzgeber so gewollt, wenn ich mir jetzt die Kabinettsvorlage von Frau Waken ansehe. Genau, insofern sehe ich das kritisch, aber ob jetzt im Prinzip die Vorlage dann der richtige Weg ist, um damit umzugehen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Möchte ich auch nicht.
Herr Fechner.
Vielen Dank, Nico Fechner, DTS Nachrichtenagentur. Sie schlagen im Bericht eine Harmonisierung der Konsumverbote von Nikotin und Cannabis vor. Bedeutet das die totale Entkriminalisierung von Cannabis oder Teilkriminalisierung von Nikotin?
Diese Anmerkung kam unter anderem daher aus der Frage heraus, die auch in den Befragungen hervorkam unter den Polizeibeamtinnen und Ordnungsbeamtinnen, ob der Eindruck entsteht, ob sich die Konsumierenden an die Verbotszonen halten. Und da empfinden das viele Beamtinnen so, dass sich die Mehrheit gefühlt oder ein Teil sich nicht an diese Verbotszonen unbedingt hält. Inwiefern das eine belastbare Aussage ist, müsste man näher beleuchten. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass viel des Konsums ja im privaten Umfeld auch stattfindet. Aber wenn man sich vorstellt, dass ein Ordnungshüter durch den Stadtpark läuft, sage ich jetzt mal, und aus der Ferne Jugendliche sieht oder junge Erwachsene, die rauchen, dann wissen die Beamten natürlich nicht, rauchen die jetzt Cannabis oder einfach nur Zigaretten, sage ich jetzt mal. Klar, wenn man dann näher rangeht und riecht, dann wird man es wahrscheinlich genauer differenzieren können. Aber das ist so ein bisschen aus unserer Sicht vielleicht auch ein bisschen schwierig in der Umsetzung, vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich. Es geht nicht darum, das eine zu kriminalisieren oder das andere jetzt grundsätzlich zu entkriminalisieren. Aber diese Konsumverbotszonen sind schon etwas sehr Spezielles jetzt in Bezug auf Cannabis. Und die haben wir so nicht für Tabak- und Nikotinprodukte, obwohl sie da vielleicht viel sinnvoller wären. Weil durch den Konsum von Tabak sterben jedes Jahr über 125.000 Leute vorzeitig in Deutschland. Und insbesondere besteht Gefahr, dass Jugendliche, junge Erwachsene abhängig gemacht werden durch Nikotin und anfangen zu rauchen und später auch erkranken. Von daher wäre es vielleicht sinnvoll, muss ich noch einschieben, dass die Art und Weise, wie Cannabis konsumiert wird, haben wir auch in einer Studie erforscht und im Deutschen Ärzteblatt publiziert, ist in Deutschland überwiegend durch das Rauchen. Also ungefähr 90% der Konsumierenden geben an, Cannabis zu rauchen, in den meisten Fällen mit Tabak. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders, da ist der Anteil höher, die Cannabis zum Beispiel vapen, also verdampfen oder über Edibles, über Nahrungsmittel einnehmen. Aber in Deutschland wird Cannabis hauptsächlich geraucht. Und da haben wir natürlich eine große Schnittmenge mit dem Rauchen von Tabak. Und wiederum aus Public Health Sicht wäre es schon sinnvoll, etwas gegen den Konsum von Tabak im öffentlichen Raum zu tun, um unsere Kinder und Jugendlichen zu schützen. Und so gesehen bietet das KKNG vielleicht auch eine Möglichkeit, diese beiden Bereiche besser zu harmonisieren. So war das gemeint.
Alkohol fordert jedes Jahr Zehntausende Tote, Cannabis nur sehr wenige. Sie deuten das ja in Ihrer Studie an. Bei der Unfallstatistik müsste der ganze Aufwand, den Sie betreiben, nicht eher dann auf Alkoholkonsum gerichtet sein?
Absolut. Also ich habe wirklich viel, also tatsächlich sehr viel länger und intensiv mich mit Alkohol und dessen Schäden in meinem wissenschaftlichen Leben beschäftigt als mit Cannabis. Zu Recht, weil Alkohol sehr viel mehr Probleme verursacht, wie Sie schon zu Recht ausgeführt haben. Jetzt sitzen wir hier aber als Evaluation des Konsumcannabisgesetzes Forschungsverbundes und wir haben an der Stelle eben aufgrund der Gemeinsamkeit des Konsumweges festgestellt, es macht wirklich, wir sprachen gerade über Inkonsistenzen, es macht wirklich keinen Sinn, dass man sich am Spielplatz eine Zigarette, eine E-Zigarette, eine Pfeife, alles Mögliche anzünden kann, aber kein Joint. Also hier sehen wir wirklich große Inkonsistenzen, einfach die auch nicht vermittelbar sind. Und da sehen wir, glaube ich, im Sinne einer rauchfreien Umgebung, die einfach sehr viel Dritte auch schädigt, sehen wir großen Handlungsbedarf. Und ich persönlich kann Ihnen auch sagen, ich trete auch sehr stark für eine stärkere Alkoholkontrollpolitik ein auf verschiedene Handlungsfeldern. Aber das ist hier an der Stelle nicht das Thema, über das wir referieren.
Der Jurist in mir drängt noch danach, etwas zu präzisieren, damit es nicht falsch hängen bleibt. Ne? Diese Konsumverbote sind Ordnungswidrigkeiten. Ja? Das ist wie falsch parken, das ist keine Straftat. Ja? Es gibt eine ganze Reihe von Straftaten im KKNG, aber auch eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeiten. Das sollte man nicht vermischen, muss man auseinanderhalten.
Herr Jessen.
Ich weiß nicht, ob ich den Juristen oder Herrn Mantai fragen darf. Ich möchte es etwas rustikal machen. Es gab ja große Kontroversen, ja. Manche dachten ja, mit dem Gesetz werden alle Schleusen aufgemacht haben. Das hat sich aber nicht bewahrheitet, oder?
Ja. Also offensichtlich ist ungefähr das eingetreten, was die allermeisten Expertinnen auch erwartet haben. Und zwar, es passiert kurzfristig relativ wenig. Also wenn Sie Cannabis legalisieren, so vor allem wie Deutschland das gemacht hat, wo Sie sich anstrengen müssen nach wie vor, um an Cannabis zu gelangen, weil es wird nicht an jeder Straßenecke verkauft, so wird es kaum, oder so hatten wir es auch nicht erwartet, dass von heute auf morgen mehr Erwachsene Cannabis konsumieren würden. Das ist etwas anderes, wenn Sie jetzt an jeder Straßenecke in Berlin so viele Verkaufsstellen hätten, wie das zum Beispiel in Toronto der Fall ist, wo Sie 10 bis 20 Verkaufsstellen pro 100.000 Einwohnerinnen hätten. Da hätten Sie hunderte von Verkaufsstellen von Cannabis, wenn Sie ein kommerzielles Modell hätten, in Berlin alleine. Und jetzt haben wir aber nicht mal, glaube ich, 12 Anbauvereinigungen in Berlin. Also das ist ein Riesenunterschied. Aber wenn Sie quasi, wenn Sie rausgehen und jeden Tag an einem Kiosk vorbeigehen und da groß Cannabis-Werbung und alles dran steht, dann normalisiert sich das nochmal viel stärker und dann sind Sie eher gewillt, das auch mal auszuprobieren. Ich gehe davon aus, Sie konsumieren kein Cannabis. Um das dann mal auszuprobieren, weil es quasi in Ihrer Umgebung sich normalisiert hat. Das ist grundsätzlich erstmal eine plausible Annahme, aber das alles ist ja gar nicht in Deutschland passiert. In Deutschland hat sich vor allem etwas für die Polizei und für die Konsumierenden verändert. Ansonsten ist erstmal relativ wenig passiert und das hatten wir eigentlich auch so erwartet und in dem Sinne bestätigen sich da unsere Annahmen.
Also kriminologisch ist es natürlich noch interessant, man kann dann lange nachdenken über die wirksamen des Strafrechts. Ja, wenn ich ein strafrechtliches Verbot teilweise abschaffe, ändert sich dann etwas im Verhalten. Jetzt könnte man sagen, es ändert sich eigentlich nichts. Andererseits, die Sachen sind dann fast immer komplexer. Ja. Man muss auch berücksichtigen, dass ja schon vorher einiges zwar im Betäubungsmittelgesetz stand, aber dass man Möglichkeiten hatte, bei geringen Mengen zum Eigenkonsum, also das Ganze schon straffrei, sage ich jetzt untechnisch straffrei zu stellen. Also das macht dann die Analyse dann nochmal schwieriger. Aber insgesamt ist es natürlich aus meiner Sicht kriminologisch eine sehr interessante Frage, die damit verbunden ist.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Sie hatten es schon, vielleicht schon erwähnt, aber die absolut überwiegende Zahl der Menschen, die Cannabis konsumieren, sind ja Gelegenheitskonsumenten. Die jetzt nicht extra gärtnerisch tätig werden oder irgendeinen Anbauverein tätig sind. Haben Sie irgendwie im Blick, wie oder können Sie irgendwie zusammenfassen, wie sich auf diese Leute jetzt die neue Gesetzeslage ausgewirkt hat und ob es da noch mehr Verbesserungsbedarf gibt aus Ihrem Blick? Denn für die Menschen gibt es ja eigentlich keinen legalen Bezugsweg.
Also es gibt den schon. Auch Gelegenheitskonsumierende können Cannabis selbst anbauen, wenn sie in dem Umfeld die Gelegenheit dazu haben. Tatsächlich schauen wir sehr stark auf die Intensivkonsumierende. Die 16%, die täglich oder fast täglich konsumieren, machen ungefähr die Hälfte des gesamten Bedarfs aus. Das heißt, wenn wir diejenigen, wenn wir 15% aller Konsumierenden in Anbauvereinigungen bekommen könnten und sie auch wirklich nur darüber ihr Cannabis beziehen könnten, hätten wir 50% des gesamten Bedarfs abgedeckt. Ja? Und diejenigen, die täglich oder fast täglich konsumieren, die sind auch diejenigen, die die Suchterkrankung erleben. Die sind diejenigen, die sich im Zweifelsfall auch ins Krankenhaus begeben, weil sie eben entsprechende Gesundheitsprobleme haben und die auch das Gesundheitsproblem belasten. Natürlich kommt es auch mal vor, dass eine Person das erste Mal konsumiert, ein Edible, ein Keks ist, ein Haschcookie und dann negative Erfahrungen macht. Aber das sind wenige und deswegen fokussieren wir uns da auch nicht so sehr darauf. Das Modell, das deutsche Legalisierungsmodell, fokussiert von der Logik her eben sehr stark auf diese Konsumierenden, auf die intensiv Konsumierenden und nimmt quasi, glaube ich, auch in Kauf, so interpretiere ich das, dass diejenigen, die wenig konsumieren, da auch weniger die Möglichkeiten haben, den legalen Zugang zu wählen. Das ist an der Stelle, glaube ich, entspricht der Logik und ist aber auch in Ordnung, weil da auch nicht die Probleme liegen. Und ich weiß nicht, ob der Gesetzgeber das explizit in Kauf genommen hat, aber über Social Supply, das gab es vorher, das gibt es auch nachher, da hat sich für Sie quasi relativ wenig verändert, außer dass vielleicht dann überschüssige Ernten eher zu Ihnen kommen. Aber das ist auch nur Spekulation, das wissen wir auch nicht.
Gibt es weitere Fragen? Frau Färber.
Noch eine letzte, weil wir jetzt so viel über die Pflanzen und die überschüssige Ernte gesprochen haben und die Inkonsistenz. Hat der Gesetzgeber das denn einfach so doof bedacht? Man muss doch vorher wissen, wie viel bei drei Pflanzen geerntet werden kann.
Also ich kann, glaube ich, auch nicht die Position des Gesetzgebers hier vertreten oder kann auch nicht darüber spekulieren, was sich dabei gedacht wurde oder was nicht. Ich weiß nur, dass der Gesetzprozess relativ komplex war und viele Expertinnen und viele Interessensgruppen, auch viele Ministerien im Prinzip involviert waren und da sicherlich auch darüber viel gestritten wurde, aber über die genaue Genese, da stecke ich nicht dahinter.
Ansonsten kann man empfehlen, einen Blick in die Gesetzgebungsmaterialien. Das machen wir Bundestagsdrucksache und dann kann man schauen. Aber davon leben ja Juristinnen und Juristen, ne, dass dann eben da keine Erklärung dazu gegeben ist und dass wir das dann auslegen dürfen.
Noch eine Frage.
Falls wir noch kurz Zeit haben, das vielleicht auch so an Herrn Kurz. Sie hatten ja schon gut auf diese Inkonsistenz auch hingewiesen mit Alkohol und vor allem auch mit Tabak. Und mal ein bisschen zugespitzt formuliert ist ja der Tabak im Joint genauso gesundheitsschädlich wie das Cannabis. Gibt es denn aus Ihrer Möglichkeit irgendwie Ansatzpunkte, die sich vielleicht auch jetzt schon aus den Daten ergeben würden, da auch bei gerade Intensivkonsumierenden durch Regulierung auf irgendeine Art und Weise auf einen gesünderen Konsum hinzuwirken? Gäbe es da irgendwie Möglichkeiten?
Also ich glaube, was vorgesehen ist, ist die Präventionsarbeit zu verbessern. Da gibt es ja einige Initiativen. Es gibt auch neue Webseiten vom Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, die ins Leben gerufen sind. Es gibt mehrere, die sich auf unterschiedliche Zielgruppen fokussieren. Und auch Fachverbände geben Informationen heraus über eine Art Cannabis zu konsumieren, die weniger risikoreich ist. Und das ist wahrscheinlich ein wichtiger Ansatz. Also die Menschen, die sich dazu entschließen, Cannabis zu konsumieren, das ist ja teilweise auch die Absicht, das über die Anbauvereinigungen so zu regeln, dass da auch so Präventionsbeauftragte sind, aber im Grunde genommen diejenigen, die das wollen, darüber aufzuklären, ab wo es wirklich gefährlich wird, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken.
Falls ich ganz kurz blöd nachfragen darf, was würden Sie denn empfehlen?
Ja, aus medizinischer, gesundheitlicher Sicht empfehle ich natürlich gar nichts zu inhalieren, was irgendwelche Noxen enthält. Ne? Also weder zu rauchen noch mit Cannabis zu konsumieren. Also davon ist generell aus gesundheitlicher Sicht natürlich abzuraten, prinzipiell. Und zur Verringerung des Risikos, der wichtigste Punkt ist, nicht so häufig zu konsumieren, zum Beispiel. Also der häufige Konsum, der tägliche Konsum ist der, der am meisten Probleme bereitet. Und darauf zu achten, dass man bei einem gelegentlichen Konsum vielleicht bleibt, den genussvoll gestaltet. Und das ist wahrscheinlich eine der Maßnahmen, die da wichtig sind.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich bei unseren Gästen und wünsche einen schönen Tag.